Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Klimanotstand in Konstanz. Vor einem Monat rief ihn die Stadt am Bodensee als erste deutsche Stadt aus. Wir ziehen eine Bilanz. Die weiteren Themen heute. Der Fahrradverband ADFC fordert eine fahrradfreundliche Reform der Straßenverkehrsordnung. Dazu ein Gespräch mit dem Bundesgeschäftsführer Burkhard Stork. Costa Rica will klimafreundlichen Verkehr und auch dort spielen Fahrräder die zentrale Rolle. Wie sicher sind deutsche Verbraucher im Internet unterwegs? Der Verein Deutschland sicher im Netz stellt seinen Sicherheitsindex 2019 vor. Und passend zum kalendarischen Sommeranfang geht es im Verbrauchertipp um die Leistungsfähigkeit von Deos. Klimanotstand, das war ein relativ neuer Begriff, der vor einem Monat auftauchte, als Konstanz am Bodensee als erste deutsche Stadt einen Klimanotstand ausrief. Der Klimawandel wartet nicht, es darf nicht weitergehen wie bisher, wir müssen handeln, hieß es damals im Rat der Stadt. Was ist seitdem passiert? Thomas Wagner hat sich umgehört.
Es geht schon viel los in nächster Zeit. Freitag ist Demo.
Und dann einen Tag später ist Ende Gelände. Da wollen wir zeigen, dass es so nicht weitergeht.
Eine Woche später werden wir unsere Maßnahmen fürs Klimaschutzkonzept Baden-Württemberg verkünden. Wir wollen also
Sie sprühen nur so, vor Tatendurst. Noemi, Philipp, Zoe, Manuel, Schüler, Studierende und Auszubildende aus Konstanz. Sie haben sich am Wochenende in lockerer Runde zum Kaffee getroffen, nur einen Steinwurf vom Bodenseeufer entfernt. Sie, die Vertreter der Konstanzer Fridays for Future-Bewegung, die vor einem Monat den Konstanzer Gemeinderat zu einer spektakulären Entscheidung gedrängt hatte, nämlich die Ausrufung des kommunalen Klimanotstandes.
Ich bin total überrascht, wie viel doch in diesem Monat schon passiert ist. Natürlich noch nicht genug. Aber es sind im Gemeinderat schon die ersten Entscheidungen gefallen für den Klimanotstand sozusagen. Es gibt jetzt eine Solarpflicht für alle Neubauten.
Noemi Muntas, Mitte 20, studiert Physik im Master und scheint selbst ein bisschen überrascht zu sein, welche Wellen der Konstanzer Gemeinderatsbeschluss vor einem Monat geschlagen hat. Vor allem aber, dass dabei auch konkrete Entscheidungen getroffen wurden. Der Solarpflichtbeschluss gehört dazu.
Das heißt, dass wir erwarten, dass auf Neubauten Solaranlagen gebaut werden. Aber es beginnt mit einer Beratungspflicht. Wir wollen, dass jeder, der noch baut, sich beraten lässt und beraten werden muss und eine Solaranlage nur ablehnen kann, wenn wirtschaftliche Gründe hart dagegen sprechen, was in der Regel nicht der Fall sein wird.
So Uli Burchardt, CDU-Oberbürgermeister von Konstanz, der auf eine ganze Fülle sehr konkreter Maßnahmen als Folge des Klimanotstandbeschlusses zu sprechen kommt. Alle Gemeinderatsentscheidungen müssen zukünftig zwingend auf ihre Auswirkungen auf das Klima hin überprüft werden. Die Stadt richtet eine spezielle Taskforce ein mit Gemeinderäten, Experten und auch Vertretern der Fridays for Future-Bewegung. Das Ziel, die Ausarbeitung von Ideen, wie kurz-, mittel- und langfristig in der Stadt CO2-Emissionen vermieden werden können, beispielsweise durch mehr öffentlichen Nahverkehr, durch neue Radwege statt neuer Straßen. Und dann hat der Konstanzer Oberbürgermeister noch eine sehr persönliche Konsequenz gezogen.
Ja, ich habe, denke ich, eine relativ weitgehende Entscheidung getroffen, indem ich die Beschaffung meines nächsten Dienstwagens gestoppt habe und beschlossen habe, dass dann ich künftig ohne einen Dienstwagen vorankommen werde.
Außerdem will die Stadt versuchen, die Stellplatzverordnung neu zu regeln, sodass eben nicht jedes Haus einen bestimmten Schlüssel an Parkplätzen schaffen muss für Autos. Sie wollen in Verhandlungen mit dem Gemeinde- und Städtebund treten, um eben jetzt die Förderung für Sanierung eben nicht mehr von der Kaltmiete, sondern von der Warmmiete abzumachen.
Ergänzt Manuel Östringer, der Chemie studiert und ebenfalls bei der Fridays for Future-Bewegung in Konstanz mit dabei ist. So richtig überrascht darüber, dass die etablierten Gemeinderäte eine Vielzahl auch ihrer Ideen aufgegriffen haben, sind sie trotzdem nicht. Denn schließlich standen kurz nach dem Gemeinderatsbeschluss zum Klimanotstand Kommunalwahlen vor der Tür. Und der Wunsch nach einer Wende in der Klimapolitik sei längst weit über die Fridays for Future-Bewegung hinaus in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen, glaubt Philipp Witte, der gerade eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert.
Man hat es auch an der Resonanz in der Bevölkerung gesehen, dass jetzt vielen sehr viel klarer, auch hier im Bereich Konstanz, aber auch deutschlandweit ist, wie dringend das Problem ist, dass diese Klimakrise einfach unsere Existenz bedroht.
Also ich denke, es ging im Grunde los mit der großen Dürre letzten Sommer und dann der anschließenden Räume im Hambacher Forst, weil einfach wirklich die Massen bewegt hat, was da passiert. Dadurch haben viel mehr Menschen den Bezug zu diesem Thema gefunden.
Ergänzt Manuel Östringer. Sein Ziel und das seiner Mitstreiter ist klar. Weitermachen und erreichen.
Dass Konstanz in 10 Jahren, also bis 2030, klimaneutral werden muss. Als zweiter Schritt werden wir jetzt mit verschiedenen Akteuren aus der Stadt, aus der Verwaltung, aus Industrie, Gastronomie, Einzelhandel uns eben überlegen, wie kann jetzt jeder Akteur hier in Konstanz seinen Beitrag leisten, dass wir in 10 Jahren klimaneutral werden.
Die Lage in Konstanz einen Monat nach dem Ausrufen des Klimanotstands. Kiel, Münster und Erlangen sind übrigens weitere deutsche Städte, die dem Beispiel gefolgt sind. Das Loblied auf das Fahrrad wird oft gesungen. Nicht nur in Konstanz, wo der Oberbürgermeister nun aufs Rad statt in den Dienstwagen steigt. Radfahren hält fit und belastet werden weder die Stadtluft noch das Klima. Allerdings gestaltet sich der Umstieg in der Praxis oft schwierig. Auf vielen Straßen ist kaum Platz für Radfahrer. Viele Radwege ähneln Marterstrecken und es fehlt an sicheren Abstellmöglichkeiten. Heute zum ersten UN-Weltfahrradtag fordert der Fahrradverband ADFC ein fahrradfreundliches Mobilitätsgesetz. Gestern schon mit Nachdruck und rund 90.000 Radfahrern, die bei der traditionellen Sternfahrt zur Siegessäule in Berlin radelten. Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Burkhard Storck gesprochen, dem Bundesgeschäftsführer des ADFC. Ich fragte ihn zunächst, wie er sich ein solches Gesetz vorstellt.
Wir brauchen den Systembruch. Das bisherige Straßenverkehrsrecht, also die Kombination aus Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung, setzt den fließenden Kfz-Verkehr als den Normalfall voraus und will, dass der möglichst gut abgewickelt ist. Und alles andere muss dahinter zurückstehen. Deswegen ist es gut, wenn in der Straßenverkehrsordnung jetzt erste Änderungen gemacht werden. Viel wichtiger wäre aber, dass wir auch ans Straßenverkehrsgesetz rangehen und da wirklich die Zielrichtung umdrehen.
Wie könnte das gehen?
Indem man zum Beispiel ganz deutlich sagt, wir haben andere Ziele als den möglichst flüssigen Kfz-Verkehr. Wir haben zum Beispiel die Verkehrssicherheit als ein viel zentraleres Ziel. Die Vision Zero, die Idee, dass im Verkehr niemand mehr umkommt, soll vorne angestellt sein, sodass wir dahin kommen, dass Verkehr so organisiert werden muss, dass er möglichst sicher ist und für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer möglichst sicher abgewickelt wird.
Bei unserem westlichen Nachbarn in den Niederlanden, da sind ja viel mehr Leute auf dem Rad unterwegs. Wie könnten wir uns dem annähern?
Im Grunde gibt es eine Voraussetzung, ohne die es nicht geht. Und das ist ein Netz von qualitativ hochwertiger Radverkehrsinfrastruktur. Gute Radwege, die an Kreuzungen und Einmündungen und Kreisverkehren weitergeführt werden, auf denen man sicher und getrennt vom Kfz-Verkehr an sein Ziel kommt. Und dieses Netz brauchen wir wirklich annähernd flächendeckend. Es kann nicht sein, dass man die ersten 500 oder die letzten 500 Meter dann immer nicht so richtig funktionieren. Auch dazu brauchen wir dringend eine Änderung in der Straßenverkehrsordnung. Die Straßenverkehrsordnung geht immer noch davon aus, dass die Straße, der Verkehrsraum dem Auto gehört und hat deswegen eine ganz merkwürdige Konstruktion. Platz wegnehmen, zum Beispiel für das Fahrrad vom Straßenraum, darf man nur, wenn nachgewiesen ist, dass es eine besondere Gefahrenlage gibt. Das heißt auf Deutsch, es muss schon ein paar Mal an einer Stelle was passiert sein, damit ich da überhaupt eine Radverkehrsanlage hinplanen kann als Stadt. Das muss genau umgedreht sein aus unserer Sicht. Aus unserer Sicht muss es der Normalfall sein, dass außerhalb von Wohnstraßen es gute Radverkehrsanlagen gibt und wir eher einen Begründungszwang brauchen, wenn es die nicht gibt.
Es gibt ja eine Reihe von Statistiken, die besagen, dass viele Autofahrten, die Rede ist von etwa der Hälfte der Autofahrten, sehr kurz sind. Man praktisch mit dem Auto genauso lange unterwegs ist, wie man mit dem Fahrrad unterwegs wäre. Was müsste sich denn in den Köpfen der Autofahrer ändern?
Also wir haben für die Autofahrer 60, 70 Jahre lang nicht den Himmel auf Erden gebaut, aber wir haben doch ihnen immer mehr Angebote gemacht, damit es ganz einfach geht. Es ist selbstverständlich, dass das Auto heute direkt vor dem Einfamilienhaus parkt oder direkt vor dem Wohnhaus parkt und es ist selbstverständlich, dass es beim Bäcker 300 Meter weiter direkt davor einen Parkplatz gibt. Und dann ist das Auto, wirkt das Auto häufig wie eine gute Alternative, wenn ich aus meiner Haustür rausgehe, ins Auto steige und direkt vom Bäcker wieder aus dem Auto rausfalle. Dass es in Wirklichkeit aber gar keine sinnvolle Alternative ist, weil es, wie Sie gerade schon gesagt haben, zu Fuß gehen viel schneller wäre oder eben schnell aufs Fahrrad zu steigen. Dass wir an vielen Stellen ja große Einbußen haben, weil wir überall Parkplätze hinbauen, dass wir die Städte nicht richtig in einer guten Lebensqualität mehr hinkriegen. Das wird dabei überhaupt nicht gesehen.
Zum ersten Weltfahrradtag heute ein Gespräch mit Burkhard Storck vom ADFC über eine fahrradfreundliche Straßenverkehrsgesetzgebung. Costa Rica in Zentralamerika ist ein Autofahrerland. Das will die Regierung nun ändern, unter anderem mit einem neuen Gesetz, das mehr Leute aufs Fahrrad bringen soll. Doch so einfach ist das nicht und Fahrräder allein werden wohl noch nicht ausreichen, um die Luft in Costa Rica sauber zu bekommen. Lisa Luis berichtet aus der Hauptstadt San José.
Für viele Besucher klingt Costa Rica vor allem so. Das Land hat eines der vielfältigsten Ökosysteme der Welt. Doch der Alltag der Bewohner, vor allem in der Hauptstadt San José, hört sich eher danach an. San José ist für seine gigantischen Staus bekannt. Zu Stoßzeiten dauert es Stunden, wenige Kilometer im Auto zurückzulegen. Und die stickige Luft im Zentrum bereitet nach kurzer Zeit Kopfschmerzen. Denn Costa Rica hat so viele Autos pro Kopf wie fast kein anderes lateinamerikanisches Land. Ein neues Gesetz soll da Abhilfe schaffen und mehr Leute zum Fahrradfahren anregen. Carolina Hidalgo ist von der Mitte-Links-Regierungspartei Partido Acción Ciudadana und Vorsitzende des Parlaments.
Wir wollen die Vision des Landes in Sachen Transport grundlegend ändern. Bisher sind Privatautos mit das wichtigste Fortbewegungsmittel. Aber durch sehr schlechte Luft, vor allem in der Region um die Hauptstadt, kriegen viele Leute Atemwegserkrankungen. Das verursacht zusätzliche Kosten für unser Gesundheitssystem.
Das neue Gesetz bietet Steuererleichterungen für Unternehmen, die Fahrräder für Angestellte kaufen und Fahrradparkplätze einrichten. In den Kommunen soll es Fahrradverleihsysteme und mehr Fahrradwege geben. Und die Regierung erklärt die Sicherheit der Fahrradfahrer zum öffentlichen Interesse. Informationskampagnen sollen beim Umdenken helfen. Und die werden auch nötig sein, wie Hidalgo aus eigener Erfahrung weiß.
Als ich angefangen habe, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen, haben meine Kollegen mich gefragt, ob ich Geldprobleme hätte und deswegen nicht mit dem Auto komme. Fahrradfahrer haben hier immer noch das Image, arm zu sein. Das müssen wir ändern und Fahrradbotschafter finden, die diese Idee der Mobilität stärker verbreiten.
Einer dieser Fahrradbotschafter könnte Eric Solis sein, der schon seit 15 Jahren überall hin mit dem Fahrrad fährt und Mitglied des Radlervereins Ciclistas Urbanos Costa Rica ist.
Wir haben zum ersten Mal Verbündete in der Regierung. Gleichzeitig wächst der internationale Druck, den CO2-Abdruck zu senken.
Dennoch ist Solis mit seiner Freude über das neue Gesetz zurückhaltend, jedenfalls noch.
Hier gibt es so viele bürokratische Hürden und politischen Widerstand, dass es sehr lange dauern kann, bis Pläne auch wirklich umgesetzt werden. Manche Gesetze aus den 90ern zum Beispiel sind immer noch nicht implementiert. Ich werde mich erst dann freuen können, wenn das neue Gesetz auch wirklich in Kraft tritt.
Selbst wenn das schließlich passieren sollte, mehr Fahrräder allein, werden das CO2-Problem des Landes wohl nicht lösen können. Das meint jedenfalls Leonardo Merino, Autor des Transportteils des Estado de la Nación, eines jährlichen unabhängigen Berichts über verschiedene Sektoren des Landes.
Viele Leute wohnen zu weit weg vom Zentrum, um mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Deswegen wäre es wichtig, endlich auch in der Peripherie Arbeitsplätze zu schaffen. Bis dahin müssen wir aber vor allem das öffentliche Verkehrsnetz verbessern. Nur wenn der öffentliche Verkehr eine praktikable Alternative wird, können wir Autos von der Straße bringen.
Aber die Bewohner der Hauptstadt San José haben noch andere Gründe, nicht das Rad zu nehmen.
Es ist bei uns üblich, nur auf dem Land mit dem Fahrrad zu fahren. Aber hier in der Stadt ist es besser, mit dem Auto oder dem Bus zu fahren.
Das neue Gesetz ist zwar eine gute Initiative, aber erstmal müssten die Autofahrer lernen, mehr aufzupassen, damit es nicht zu viele Tote und Verletzte unter den Fahrradfahrern gibt.
Wenn trotzdem mehr Leute auf das Rad umstiegen, könnte das dennoch seinen Teil zu sauberer Luft beitragen. Costa Rica würde laut Schätzungen jährlich 65.000 Tonnen, das heißt 1,5% seines CO2-Ausstoßes, einsparen, wenn auch nur 1% mehr Leute zu Fuß gingen oder mit dem Fahrrad führen.
Radfahren als Lösung, Costa Rica und der Wunsch nach umweltschonenderem Verkehr. Wie sicher sind deutsche Verbraucher im Internet unterwegs? Schadsoftware kann alleine durch das Aufrufen einer Webseite auf den eigenen Computer gelangen. Trojaner, Würmer und Viren finden den Weg dorthin auch oft. Und dann ist da noch der Datenklau. Die wichtigsten Schutzmaßnahmen sind bekannt. Ein aktuelles Antivirenprogramm verwenden, eine Firewall installieren und regelmäßig alle Programme aktualisieren. Wie die Sicherheitslage sich für Nutzer momentan darstellt und wo aktuell Handlungsbedarf besteht, das hat der Verein Deutschland sicher im Netz heute Vormittag in Berlin erläutert. Philipp Banse, wie fällt sein Sicherheitsindex 2019 denn aus?
Ja, wie immer bei so vielen Zusammenhängen gibt es Licht und Schatten, aber vielleicht zunächst ein Wort zu diesem staats- und wirtschaftsnahen Verein Deutschland sicher im Netz. Dieser Verein misst seit 6 Jahren, wie sicher fühlen sich die Menschen in Deutschland im Netz. Gleichzeitig aber misst er, was wissen Menschen in Deutschland über Sicherheitsmaßnahmen und wie wenden sie dieses Wissen an. Ergebnis ist der sogenannte Sicherheitsindex, eine Kombination aus, wie fühlen sich die Menschen, wie sicher fühlen sie sich und was wissen sie über Sicherheit im Netz. Und dazu wurden jetzt wieder 2000 Menschen ausführlich und repräsentativ befragt. Ergebnis dieses Jahr: von maximal 100 möglichen Punkten erreicht der Sicherheitsindex dieses Jahr 62,3 Punkte. Das wird vielen unserer Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal nichts sagen.
Mir sagt sie aber eine Menge,
sagt Thomas Krämer von Deutschland sicher im Netz.
Mir sagt sie zum Beispiel, dass der Sicherheitsindex um 1,4 Prozentpunkte gestiegen ist gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, der negative Trend, den wir bei der Sicherheit von Verbrauchern in den letzten Jahren gesehen haben, ist aufgelöst.
Denn in den letzten 4 Jahren war der Sicherheitsindex immer weiter nach unten gerutscht. Vor allem, weil die Menschen sich unsicherer fühlten. Dieses subjektive Sicherheitsgefühl hat sich jedoch verbessert, sagt Krämer und nennt dafür die beiden entscheidenden Faktoren.
Die Anzahl der Sicherheitsvorfälle, die Verbraucher erlebt haben, die sie wahrgenommen haben, ist im letzten Jahr zurückgegangen.
Gut.
Das Sicherheitswissen der Verbraucher ist im letzten Jahr gestiegen. Noch besser.
Also das Wissen ist gestiegen, dennoch zeige die Befragung auch eine Schattenseite, sagt Krämer, oder wie er es nennt, eine Downside.
Diese Downside ist einfach, dass die Bereitschaft von Menschen, nach ihrem Sicherheitswissen auch tatsächlich zu handeln, das geht zurück.
Oder, wie es die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverbraucherschutzministerium Rita Hagel-Kehl formuliert.
Wir sehen, Verbraucherinnen und Verbraucher fühlen sich sicherer im Netz als noch in den Vorjahren. Zugleich ist aber eine gewisse Nachlässigkeit zu spüren.
Dass weniger Menschen ihnen bekannte Sicherheitsmaßnahmen auch wirklich anwenden, sei tatsächlich ein großes Problem, sagt der Studienleiter Tobias Weber vom Meinungsforschungsinstitut Kantar TNS.
Vor allen Dingen, weil es hier oft oder häufig um, sagen wir mal, die Basics geht, also regelmäßige Updates von Apps oder des Betriebssystems, den Einsatz von Antivirenprogrammen oder den Schutz des Handys durch PIN.
Der Verein leitet aus diesen Erkenntnissen ab, dass Verbraucher besser aufgeklärt werden müssen. Deutschland sicher im Netz veröffentlicht daher gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik demnächst eine Cyberfibel, mit der Menschen prüfen können, ob und wie sie ihre Sicherheit im Netz verbessern können, weil ja vor Monaten auch viele Politiker am eigenen Leib zu spüren bekamen, wie leicht sich persönlichste Daten absaugen lassen. Wendet sich der Verein Deutschland sicher im Netz diesmal explizit auch an Politiker mit einem Projekt, das nennt sich Politiker sicher im Netz und adressiert eben Politiker und Politikerinnen aller Ebenen, vom Bundestag bis zum Gemeinderat, sagt Michael Littger von Deutschland sicher im Netz.
Bedarfstestphase ist jetzt abgeschlossen. Ab heute können sich Politiker der Ortsebene, der kommunalen Ebene, der Landesebene und der Bundesebene bei uns bewerben für solche Workshops. Wir kommen auch mit dem Bus vorbei, wenn es sein muss.
Der Verein heißt zwar Deutschland sicher im Netz, er wendet sich aber vor allem, das hat man jetzt gemerkt, an Verbraucher und Verbraucherinnen. Sie sollen ihr Verhalten ändern, sie sollen ihr Wissen anwenden. Dass auch Unternehmen und vor allem der Staat viel dazu beitragen, dass Sicherheitslücken etwa entstehen oder auch gar nicht gestopft werden, dass Produkte und Dienste schlampig konzipiert und auch programmiert werden, das kommt in den Botschaften des Vereins eher nicht vor. Und damit zurück nach Köln.
Deutschland sicher im Netz. Der Verein stellte seinen diesjährigen Sicherheitsindex vor und Philipp Banse hat das Wichtigste zusammengefasst. Danke dafür nach Berlin.
Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
Waschen ist das Wichtigste, aber Deos helfen anschließend, Achselgeruch und Schweißbildung zu hemmen. Wie gut ihnen das gelingt, hat die Stiftung Warentest gerade erneut untersucht. Unterschieden wird übrigens zwischen Deodorantien und Antitranspirantien. Was es sonst noch zu wissen gibt, hat Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp zusammengestellt.
Auch wenn in der Werbung gern zwischen Frauen- und Männerprodukten unterschieden wird, bei Deos gegen Achselgeruch und Schweiß ist dies übertrieben. Denn die Inhaltsstoffe sind stets die gleichen. Nur Aufmachung und Duft unterscheiden sich. Weshalb die Stiftung Warentest in dieser Untersuchung ausschließlich Unisex-Produkte untersuchte, in Form von Rollern, Sticks, Cremes und festen Deos. Darunter 14 Deodorantien und 7 Antitranspirantien. Anke Kapels von der Stiftung Warentest.
Vor Geruch sollen beide schützen, wenn sie gut sind. Beim Antitranspirant kommt eben noch dazu diese schweißmindernde Wirkung. Also der Schweißfluss wird gehemmt. Und das passiert dadurch, dass die Schweißdrüsen vorübergehend blockiert werden. Das ist meistens durch die Aluminiumsalze. Und das macht dann die Extrawirkung des Antitranspirant aus.
Im Großen und Ganzen erfüllten die Produkte die Erwartungen. Über die Hälfte wurde mit gut bewertet. Nur 2 Deodorantien erhielten ein Mangelhaft. In einem Fall wurde ein allergener Duftstoff nicht deklariert. Ein anderes versagte beim Schutz gegen Achselgeruch. Doch das waren Ausnahmen. Positiv überrascht waren die Warentester vor allem von den Antitranspirantien.
Früher ging man davon aus, dass die mindestens 20% der Schweißbildung hemmen sollen, um zuverlässig zu funktionieren. Jetzt haben wir aber welche dabei gehabt, 3 Stück, die bis zu 30% des Schweißes mindern können. Und das hatten wir in unseren Tests vorher noch nicht, solche Ergebnisse.
Weshalb die Produkte Balea von DM, Sien von Lidl und eine Creme von Rexona bei der Schweißminderung mit sehr gut abschnitten. Allesamt Antitranspirantien mit Aluminiumsalzen. Allerdings ist dieser Inhaltsstoff in der Vergangenheit stets Gegenstand wissenschaftlicher Kontroversen gewesen, so Warentesterin Anke Kapels.
Bei Deodorantien und Antitranspirantien ist es so, dass es da Studien gab, die gesagt haben, also das könnte das über die Haut in den Körper gelangen, kann es zu Brustkrebs führen oder zu Alzheimer. Es gibt aber mittlerweile auch andere Studien, die dem widersprechen. Die Datenlage dazu ist nicht so, dass man sagen kann, ja, das stimmt.
Dennoch raten Experten dazu, Deos gegen Schweiß nur auf gesunde und nicht frisch rasierte Haut aufzutragen. Das reduziert die Aufnahme des Aluminiumsalzes. Die meisten Deodorantien in der Untersuchung kommen beim Schutz gegen Achselgeruch inzwischen ohne Aluminium aus. Doch beim Kampf gegen den Schweiß scheint dieser Inhaltsstoff weiterhin notwendig zu sein. Bislang zumindest haben die Warentester kein Antitranspirant entdeckt, das ähnlich gute Ergebnisse liefert wie jene mit dem umstrittenen Aluminiumsalz. Bei den Deos gegen Achselgeruch konnte auch Naturkosmetik mithalten. Gut bewertet wurden beispielsweise günstige Produkte von Rossmann und DM. Interessant, die deutlich teurere Naturkosmetik-Deo-Milch von Dr. Hauschka platzierte sich dabei hinter den beiden günstigen Eigenmarken aus dem Discounter. Ein Trend, der sich übrigens durch die gesamte Untersuchung zog. Teure Markenartikel bekamen zwar auch gute Bewertungen, doch nicht selten lagen günstige Discounter-Produkte knapp davor.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Im Osten Deutschlands wohnen deutlich mehr Mietschuldner als im Westen. Wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte, ließ sich vergangenes Jahr in den neuen Ländern und Berlin jeder dritte Nutzer von Schuldnerberatungsstellen wegen Schulden beim Vermieter beraten. In den alten Bundesländern war es nur jeder fünfte. Das Beben in der SPD. Dazu gleich Berichte und Gespräche in den Informationen am Mittag mit Martin Zagatta. Soweit Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.